dieses Männchen steht auf zwei Beinen. Weil auf einem Bein kannst du echt nicht lang stehen. Und ich habe so festgestellt, dass das, was das eine Bein trägt, trägt das andere ja mit. Nämlich den gesamten restlichen Torso, Oberkörper und Co. Wir sind aber beim Thema Barmherzigkeit. Und erstens möchte ich darüber einsteigen, warum habe ich jetzt nochmal beide Beine anschauen wollen. Weil Anbetung, sich Gott hinwenden und das und ihn anzubeten, das andere Bein quasi mitnährt. Wir verstehen Anbetung oder wir verstehen ja Gebet oft so ein bisschen als Fürbitte oder eben als Anmelden von Bedürfnissen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also es ist ein Aspekt von Gebet. Anbetung hat aber nochmal einen anderen Charakter. Und das ist das, worauf wir auch unseren gesamten Worship mitfußen. Nämlich Gott anzubeten, einfach weil er Gott ist. Gott anzubeten, einfach weil er würdig ist. Gott anzubeten, weil er heilig ist. Gott anzubeten, weil er herrlich ist. Und in diesem Anschauen Gottes, in diesem Betrachten Gottes, in diesem sich hineingeben in seine Gegenwart, hineingeben in dieses Preisen, Loben, aussprechen, wie großartig und gut er ist, geschieht etwas mit uns. Es verändert uns und darauf fußt dann das zweite Bein. Also beides funktioniert nicht voneinander gelöst. Du kannst Gott nicht anbeten, ohne dass es dich verändert. Du kannst Gott nicht anbeten und derselbe bleiben. Wir können Gott nicht anbeten und immer im gleichen Status quo verharren. Unsere Anbetung wird immer praktisch. Unsere Anbetung verändert uns so sehr, dass sein Wesen sich durch uns zeigt und sein Wesen durch uns fließt in diese Welt hinein. Und das ist dann das zweite Bein, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ohne diese Anbetung, Barmherzigkeit ohne das Anschauen Gottes, Barmherzigkeit ohne die Rechnung mit Gott zu machen, das ist dann oft ein Helferkomplex. Also Barmherzigkeit ohne Anbetung, ohne Gott mit reinzunehmen, zeichnet sich oft als Helferkomplex aus. Also ne, das ist dieses Ding von, ich muss immer helfen, ich bin immer ansprechbar, ich bin immer da, ich sehe jede Not, ich gehe jeder Not nach. Und ich habe oft Menschen dabei erlebt, die davon richtig zerrieben worden sind. Und an der Stelle sage ich dann immer gerne, es gibt für diese Welt einen Erlöser, das ist Jesus. Ich bin's nicht. Ich bin nicht der Erlöser für all die Probleme dieser Welt. Gleichwohl aber, und jetzt kommen wir zum Vers des Tages heute aus Hesekiel, gleichwohl aber weiß ich, dass Gott in mir etwas Neues schafft. Und das, was er in mir neu schafft, das verändert mich und fließt wieder weiter. Hesekiel 36, Vers 26. Dann gebe ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch. Andere Bibelübersetzungen sagen, dass das steinerne Herz durch ein fleischernes Herz ersetzt wird. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, dieses Austauschen. Ich glaube, dass das sowohl als auch ist. Und zwar sowohl ein punktuelles Ereignis, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dass ich den Heiligen Geist empfange, dass ich neue Person bin, neue Kreatur bin, als auch ein prozesshaftes Arbeiten an meinem Menschen, an Körper, Geist und Seele. Ich glaube, dass es beides ist. Und ich glaube, dass es eben in der Beziehung zu Gott geschieht. Aber in einer Beziehung eben, in der ich nicht nur in einer bittstellenden Position bin von folgende Dinge hätte ich gerne oder folgende Ereignisse wünsche ich mir für mein Leben, folgende Lebensumstände bräuchte ich, damit ich mich zufrieden fühle, sondern in dieser Beziehung hineinzugehen, Gott auch zu sagen, wie großartig er für mich ist, wie wunderschön er ist. Wir singen manchmal, Jesus, du bist wunderschön. Und ich merke, da passiert was mit meinem Herzen. Wenn ich meinem Partner immer nur sage, was ich brauche, was ich brauche, was ich brauche, dann kriegt er all meine Bedürfnisse ja mit. Aber wenn ich ihm auch sage, wie großartig ich ihn finde, wie sehr ich ihn wertschätze, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich es liebe, wenn er einfach nur da ist, das verändert was. Und wisst ihr, was spannend ist? Es verändert in erster Linie was in mir, nicht zwingend in ihm. Schon auch. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Aber es verändert in erster Linie mich. Und es macht mein Herz weich. Und es ist natürlich nur ein sehr hinkender Vergleich, weil unsere Beziehung zu Gott ist ja nochmal anders. Aber deswegen, so der Einstieg, finde ich es so wichtig, dass wir das beides betrachten. Und wie gesagt, es tut mir leid, wenn es eine Wiederholung ist. Ich habe keine Ahnung. Aber einfach zu schauen, Anbetung verändert uns und Anbetung sorgt dafür, dass wir auf einem festen Stand stehen. Anbetung, ohne dass etwas verändert wird in uns, ist keine richtige Anbetung. Das ist dann vielleicht Lieder singen. Aber da Anbetung ist so viel mehr als Lieder singen. Anbetung ist so viel mehr als schöne Musik. Anbetung geht ja darüber hinaus, dass wir Lieder singen. Sondern Anbetung hat was damit zu tun, mit Hingabe. Weil er würdig ist. Weil er großartig ist. Weil er heilig ist. Weil er wunderschön ist. Weil er unser Erlöser ist. Weil er gute Gedanken über uns hat. Weil er unser Vater ist, weil er unser Freund ist. Und dann das andere, wenn Barmherzigkeit einfach nur aus einem menschlichen Gedanken heraus betrieben wird, dann sind es immer noch gute Werke. Das möchte ich nicht schlecht reden, gar nicht. Aber dann kann es zerreiben. Dann kann es nämlich auffressen. Und so merke ich, wenn ich jetzt diese Stelle lese, ich will euch ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz. Ich habe über diesen Vers nachgedacht, mal wieder beim Duschen und merke so, hey, was ist denn der Unterschied? Ich meine, klar, ein steinernes Herz. Ach, das kann schlecht Blut pumpen, das ist wahr. Das hat was von Tod, das hat was von Kälte. Ich muss an Astrid Lindgren denken. Ein steinernes Herz. Da ist nichts. Das ist kalt, genau. Und gleichzeitig merke ich aber, dass schon bei mir die Gefahr besteht, dass mein Herz immer wieder steinern wird. Dieses fleischerne Herz. Was ist denn der Unterschied zum Steinenherz? Ja klar, es kann Blutpumpen, hast du gerade gesagt. Der Unterschied ist, das steinerne Herz, mal abgesehen davon, dass es natürlich lebendig ist, aber auch so ein Steiner ist lebendig. Da leben lauter kleine Mikroorganismen drauf. Mal abgesehen davon ist aber ein fleischernes Herz, es kann fühlen, es ist verwundbar. Und ich merke, das fordert mich heraus. Gott schenkt mir ein Herz, das verwundbar ist. Er hätte doch da auch hinschreiben können, ich schenke dir ein Herz aus Gold. Das hätte mir sehr gut gefallen. Und ich schenke dir ein Herz rein wie ein Diamant. Und stattdessen dann so ein fleischernes Herz. Ich habe eine Zeit lang unseren Hund und auch unsere Katzen früher mit so Frischfleisch ernährt. Und dann hast du auf einmal so ein fleischernes Herz da liegen. Und das ist so mein Bild, das ich dann davon habe, von so einem roten Klumpen. Das ist irgendwie nicht, also es ist, versteht ihr, es ist kein Bild, das von Ästhetik überschäumt. Genau. Sondern es ist ein Bild, das aber so wirklich aus dem Leben ist. Es ist ein Bild von Lebendigkeit und auch ein Bild, wo, ich glaube, wo Gottes Herz sichtbar wird. Nämlich die Bereitschaft, verwundbar zu sein. Die Bereitschaft, sich hinzugeben. Die Bereitschaft, von der Not der Welt berührbar zu sein. Und dann landen wir bei Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat sich berühren lassen von der Not seiner Kinder, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und sein Sohn, der nur tat, was er den Vater tun sah, hat genau das Gleiche gemacht. Er hat sich so sehr von der Not der Welt berühren lassen, dass wir in den Evangelien lesen, dass es Jesus wehtat, dass es ihm in die Eingeweide fuhr, dass es ihm im Magen drückte, wenn er mit der Not der Menschen konfrontiert war. Und dann lesen wir im Johannesevangelium, ich habe die Bibelstelle gleich für euch, in Johannes 10, da heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Uff. Wer kriegt dabei Herzflattern? Weil das ist so ein massiver Anspruch, finde ich. Das klingt voll herausfordernd. Da will... Ich hab den nicht hinterlegt, sorry. Ich lese es nochmal vor. Johannes 10, Vers 11. Niemand hat größere Liebe als die Liebe, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Andere Bibelstellen sagen auch, dass er sein Leben hinlegt für seine Freunde. Und na klar, wir wissen, dass Jesus natürlich davon sich spricht. Gleichzeitig aber sagt Jesus auch im Johannesevangelium zu seinen Jüngern, dass er ihnen das, was er hat, eben auch anvertraut. Sie treten in seine Fußstapfen ein und wir treten damit in seine Fußstapfen ein. Und das heißt, das ist sein Erbe an uns, eine Liebe zu haben, unser Leben hinzulegen für die Freunde. Und mich stresst es schon. Es gibt Zeiten, da empfinde ich, dass es schon ein bisschen weniger stressig wäre, wenn man so ein bisschen steinernes Herz hätte. So ein glatt poliertes Herz, an dem alles so abperlen könnte. Teflonherz, genau. Aber ohne Mikroplastik. Die Umstände, in denen wir leben in einem Zeitalter, in dem jede Not ungefiltert an jedes einzelne Individuum heranfließen kann. Und mir geht es ganz oft so, ich habe für mich gemerkt, ich muss ganz stark meinen Internetkonsum eindämmen, weil alles ungefiltert bei mir aufläuft und ich die Not der Welt spüre, ich die Last dieser Welt spüre und es mich herausfordert. Und ich merke, es gibt zwei Möglichkeiten dann für mich in dem Moment. Entweder mein Herz wird aus Teflon und es perlt alles daran ab und es setzt so eine gewisse Gleichgültigkeit ein, weil man ja auch an diesen ganzen Negativinformationen ja wirklich stumpf werden kann. Oder Es kommt so ein Aktionismus in mir hoch und da tendiere ich mit meinem Helfersyndrom nämlich dann manchmal dazu, auf dem Bein der Barmherzigkeit stehen zu bleiben, zu vergessen, dass da ja auch noch Gott ist, und ich merke, dass es anfängt, mich aufzureiben oder spätestens meine Hüfte zumindest mal so aufreibt. Und es fordert mich heraus. Gleichzeitig denke ich, Gott, wie kann das denn aussehen, wenn du sagst, du schenkst mir ein fleischernes Herz, wenn du mir ein Herz schenkst, das verwundbar ist und das auch verwundbar sein darf und sein soll. Und wenn du mir sagst, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzulegen für meine Freunde. Wie kann diese Barmherzigkeit in meinem Leben real werden? Ohne dass ich mich im Dschungel der Bedürftigkeiten verirre. Geht's nur mir so oder fühlt ihr das auch? Wie kann ich mein Leben leben mit dir zusammen, dass ich eben nicht das steinerne Herz bekomme aus Selbstschutz oder was auch immer? Wie kann ich dieses fleischerne Herz schlagen lassen und dabei die Balance aus Anbetung und Barmherzigkeit finden? Wo ist für mich der Ort der Barmherzigkeit in meinem Leben? Und ich habe für mich festgestellt, dass Gott mir da was gezeigt hat, was mich in eine große, große Entspannung führt. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass einer der primären Orte für Gottes Barmherzigkeit die lokale Gemeinde ist. Damit meine ich nicht nur die Vineyard Köln, ich meine jede lokale Gemeinde. Da, wo wir zusammenkommen, miteinander einen Leib bilden, ihn anbeten und Barmherzigkeit durchfließt, da kommen fleischerne Herzen zusammen. Und das ist der Raum, in dem wir uns bewegen können, wo wir miteinander etwas gestalten können, der für uns überschaubar wird. Das ist ein Raum, wo das, was unser Herz empfindet, ins Tun kommen kann. Wisst ihr, im Englischen heißt die Apostelgeschichte Acts. Acts, Taten. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich das lese, weil wir lesen, wie die Urgemeinde sich miteinander bewegt hat. Und da, wo Gottes Geist wirkt, wird es sichtbar durch Taten. Da wird es sichtbar dadurch, dass sein Reich, seine Königsherrschaft sichtbar wird unter ihnen, greifbar wird unter ihnen, schmeckbar wird unter ihnen. Das ist zuweilen immer noch anstrengend, ich gebe es zu. Aber es ist plötzlich ein Rahmen, in dem ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss ganz Europa erreichen oder ganz Deutschland, ganz NRW, ganz Köln. Auch das würde mich noch überfordern. Es ist ein Rahmen, wo ich weiß, wir bewegen uns miteinander. Der Heilige Geist wirkt unter uns, wirkt an uns, wirkt auch an uns als Gemeinschaft, und daraus entsteht etwas und daraus fließt etwas. Und jetzt habe ich das Privileg, weil wir heute ziemlich unter uns sind, euch dazu ein paar Beispiele auch zu geben. Ich merke, dass mein Herz durch das, was ich so konsumiere, schwer wird. Und mein erster Impuls ist Schotten hoch. Ich muss mich irgendwie selbst schützen. Das ist ein guter Impuls. Ne? Also da spricht nichts dagegen. Meine Frage dann aber dahin geht, Jesus, was kann ich denn tun? Wie kann das in meinem Leben umgesetzt werden? Und plötzlich fängt es an zu fließen. Für mich ist ganz klar, der Ort, an dem ich mich verschenken möchte, der Ort, an dem ich meine Kräfte einsetzen möchte, ist für mich die Vineyard Köln. Das hier ist der Bereich, in dem ich wirken kann, in dem ich meine Kräfte investieren kann, der für mich überschaubar ist und der für mich die Herausforderung in sich trägt, dass das Reich Gottes hier sichtbar wird. In unserer Gemeinschaft, aber durchaus auch hier lokal, wo wir sind. Und Leute, das geschieht. Donnerstags im Generationencafé. Ich sag's euch, da finden Gespräche statt, die sind nicht easy. Da kommen Sachen auf den Tisch, das ist echt herausfordernd. Und der letzte Donnerstag, der hat mich echt ausgequetscht. Also da hat Gott mein fleischernes Herz echt in die Mangel genommen. Und gleichzeitig wusste ich, hier geschieht gerade etwas. Hier erfahren gerade Menschen die Liebe Gottes. Und da sind dann Menschen mit Depressionen, da sind Menschen, die praktische Hilfe brauchen, da sind Menschen mit schwierigen familiären Geschichten, die einfach nicht weiterkommen. Und das landet alles auf meinem Teller, wie so ein Kreppstapel, wo ich weiß, eigentlich wäre das viel zu groß für mich. Aber es ist der Bereich, in den Gott mich hineingestellt hat. Es ist der Bereich, wo Gott meine Barmherzigkeit formt. Wo er mich benutzen möchte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die lokale Gemeinde ein Ort ist, wo Gottes Barmherzigkeit durch uns sichtbar werden kann. Und das kann sich auf verschiedene Arten zeigen. Das kann sich zeigen durch Heilungen, das kann sich zeigen durch Gebete. Wir hatten gerade vor dem Gottesdienst hier noch jemanden sitzen, für den wir beten durften, jetzt ist er weg. Aber es ist okay, wir durften für ihn beten, wir durften für Freiheit beten, wir durften ihn segnen. Das erste Tröpfeln von Gottes Barmherzigkeit in seinem Leben hat stattgefunden. Möge noch mehr fließen. Aber wir sind da und zeigen, Gott sieht dich. Gott liebt dich. Gott geht dir nach. Und das ist mit ein Aspekt, warum ich Gemeinde so schätze. Wenn ich alleine unterwegs wäre, würde es mich wirklich aufreiben. Gott hat schon ganz früh in meinem Leben so einen Sinn für Gerechtigkeit, so einen Sinn für Gutes reingelegt. Und gleichzeitig habe ich schon ganz früh in meinem Leben gedacht, wie soll das gehen? Ich kann diese Welt nicht alleine retten. Ich würde so gerne. Es gibt einen Erlöser, ich bin's nicht. Aber ich möchte von diesem Erlöser mein Herz verändern lassen. Immer und immer wieder. Ich möchte dankbar ihn dafür preisen, dafür, du kannst es mir gerne geben. Ich möchte ihn dankbar dafür preisen, Dankeschön, dass er mein Herz ausgetauscht hat. Dass er das steinerne Herz rausgenommen hat und dass er mir zumutet. Und jetzt sage ich nicht nur zumutet, sondern ich sage, dass er mir anvertraut, ein verletzbares Herz zu haben. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Privileg. Er vertraut uns an, dass wir verletzbare Herzen haben. Dass wir die Not sehen und miteinander ihr nachgehen können. Dass wir eben nicht unsere Augen verschließen, sondern dass wir sagen, so sehr wie Gott diese Welt geliebt hat, wir wollen uns aufmachen, diese Welt genauso zu lieben. Wir wollen uns aufmachen, unser Leben für unsere Freunde hinzulegen. Ja, wer sind denn alles meine Freunde? Auch da merke ich, macht Gott mein Herz weit. Mein steinernes Herz würde sicherlich auf eine Handvoll Leute kommen und sagen, das sind meine Freunde, die definiere ich jetzt so. Aber ich merke, dass Gottes Geist mein Herz weit macht und dass er so viel Raum für Freunde ist, dass ich plötzlich Menschen meine Freunde nenne und das überrascht mich und das macht mich froh. Und dass es eine Entscheidung ist, zu sagen, ich möchte jeden Einzelnen in dieser Gemeinde meinen Freund nennen, meine Freundin nennen. Für jede einzelne Person mich entscheiden, ich möchte mein Leben hinlegen für dich. Und zwar schon im Hier und Jetzt, nicht einfach nur sagen, okay, ich wäre bereit, für dich durchs Feuer zu gehen, sondern das beginnt ja schon im Alltag. Eine kleine Story dafür. Ich hoffe, es ist okay, dass ich sie erzähle. Ich hatte der Heidi erzählt, dass ich versuche, Lina in so einem Ferienprogramm unterzubringen. Und Heidi sagt, hey, du musst dich nicht mit den Kindern 2 Stunden in die Warteschlange stellen. Ich mache das für euch. Ich melde sie mit für euch an. Und hinterher bekomme ich die Nachricht, ich habe alles gegeben und es hat nicht geklappt. Ich habe argumentiert, ich habe das und das und das Argument vorgebracht. Aber sie ist halt noch 6. Sie darf da nicht rein. Der Outcome war völlig egal. Was ich daraus mitgenommen habe, war, da ist jemand, die ist bereit für mich, was mit auszufechten. Da ist jemand bereit zu sagen, ich entlaste dich. Ich sehe deine Not und ich entlaste dich und ich mache das für dich mit. Und das setzt Hoffnung in mir frei. Da ist jemand als Freundin bereit zu sagen, ich opfere meine Lebenszeit. Hey, das ist eines der kostbarsten Dinge in unserer Zeit heute. Lebenszeit zu opfern. Sein Leben hinzulegen und zu sagen, meine kostbare Zeit, die schenke ich dir. Und ich merke, dass das Geheimnis, der Leib Christi zu sein, das ist nicht irgendwas nur Schwammiges. Das ist nichts, was irgendwie so mystisch schön ist, sondern es ist etwas, was real für uns wird. Es ist etwas, was greifbar für uns wird. Und wenn wir gemeinsam die Vision suchen für diesen Ort, gemeinsam sagen, hey, wir sind ein Leib hier an dieser Stelle, wir sind gemeinsam Vineyard Köln und gemeinsam wollen wir unsere fleischernen Herzen schlagen lassen. Und das gilt übrigens auch, wenn du nicht Mitglied der Vineyard Köln bist. Kathi, du kommst aus Kassel. Das gilt ja auch für deine Gemeinde in Kassel. Genauso. Das gilt für jede Gemeinde. Da, wo wir als sein Leib zusammenkommen, ihn anschauen, ihn anbeten, ihn verstoffwechseln dadurch, fließt es dann durch uns. Und dieser Lebensstil aus Barmherzigkeit wird auf einmal kein hoher Anspruch mehr, dem wir nicht genügen können, sondern es wird einfach unser normales Leben. Und das ist cool. So einfach, wenn wir zusammenkommen, unsere Herzen gemeinsam schlagen, wir ihn miteinander anbeten, ihn miteinander betrachten und verstoffwechseln. Weil das ist ja das, was in der Anbetung geschieht. In dem, was ich ausspreche über ihn, wird mein Herz verändert. In dem, was ich denke über ihn, wird mein Herz verändert. Und indem wir das gemeinsam tun, wird der Lebensstil aus Barmherzigkeit im Miteinander einfach. Ist das nicht cool? Ihr guckt nur ein bisschen ungläubig. Ja, aber lasst es uns versuchen. Ich glaube, dass wir das schon tun. Wir haben als Vineyard Köln ein echt hohes Maß an liebender Gemeinschaft, die wirklich durchsäuert ist von Barmherzigkeit. Wir tun das bereits. Bitte hört das nicht als Anspruchspredigt, sondern als Ermutigungspredigt. Wir tun das bereits. Wir sind das. Und gleichzeitig weiß ich, der Heilige Geist, der möchte noch viel mehr durch uns tun. Ich weiß, hier wird noch mehr geschehen. Das, was wir gerade erleben, das sind die ersten kleinen Wellen. Die ersten kleinen plätschernden Etwasse. Aber da wird noch mehr geschehen. Er bereitet gerade etwas vor für uns. Und ich glaube, dieser Lebensstil aus einem barmherzigen Herz heraus, aus einem Herz, das ihn liebt, ihn anbetet, ihn sucht, seine Gegenwart feiert und Raum dafür schafft, das verändert uns und es verändert automatisch unsere Umgebung. Und lasst uns jetzt zusammen ins Abendmahl gehen und lasst uns das wirklich mit diesem Fokus tun, Gott, Jesus wirklich zu sagen, wie kostbar es ist, dass er sein Leben für uns hingelegt hat. Sag ihm doch, was genau dir kostbar daran ist. Was genau verändert es in deinem Leben? Welche Perspektive genau schafft es in deinem Leben? Ich gehe gerade durch eine Zeit, die mich so herausfordert. Ich habe seit einem Jahr mindestens eine Erschöpfungsdepression. Und das ist, muss man sich so vorstellen, ich benutze gerne Bilder dafür. Es ist ein Fass und mein Fass ist voll und dann kommt da ein Stein und der legt sich drauf und alles schwappt hoch und alles schwappt raus. Und ich gehe gerade durch eine Phase, die mich echt, echt zermürbt und zerreibt. Gleichzeitig weiß ich aber, Jesus ist da. Jesu Tod am Kreuz, es hat mich so sehr verändert, dass da immer Hoffnung in mir ist, dass da immer Vision in mir ist, dass da immer seine Liebe in mir ist. Da gewinnt nicht die Dunkelheit und die Finsternis, sondern Gottes Geist gewinnt. Das möchte ich ihm sagen, denn das hat sein Kreuzestod für mich bewirkt, dass ich hier stehen kann und sagen kann, ja, ich gehe gerade durch eine krasse Zeit, aber ich weiß, Jesus ist der Sieger. Ja, ich gehe gerade durch eine krasse Zeit, die mich stresst und die mich wirklich, wirklich, wirklich herausfordert. Und trotzdem weiß ich, er will durch mich Barmherzigkeit in diese Welt hinausfließen lassen. Er macht das, nicht ich. Lasst uns das Abendmahl nutzen, ihn anzubeten, ihm wirklich zu danken dafür und gleichzeitig auch dieses Bewusstsein zu haben, dass wir Christus verstoffwechseln. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, Brot und Wein zu uns nehmen, aufnehmen, Christus aufnehmen, dann verstoffwechseln wir ihn. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass uns das wirklich gemeinsam als sein Leib tun. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot. Er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Sein Leib, den er hingegeben hat für uns. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch und sprach, nehmt, trinkt. Dies ist mein Blut des neuen Bundes, vergossen zur Sündenvergebung. Sein Blut, das er für uns gegeben hat, dass er mit uns einen Bund eingeht, der nicht zu brechen ist. Und so oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns vormachst, wie es geht. Dass wir auf dich schauen dürfen, wie es geht. Dass du der Erstgeborene bist und wir dir nachfolgen dürfen. Ich danke dir, dass du uns veränderst. Ich danke dir, dass du uns lebendig machst.